Jedes beschissene Date ist eine gute Dating-Story.
Oh, ein Eichhörnchen. Oh, wie niedlich.
Wow, okay.
Das war auf jeden Fall was, was ich nie mehr wieder machen würde.
Oh,
Desired, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Desired, der Podcast. Wir haben heute ein Thema, was für uns alle so theoretisch wie spannend ist. Und zwar geht es um Schwangerschaft und Kinder. Und ganz speziell darum, um gewisse Ängste, die man am Anfang einer Schwangerschaft hat oder während der Schwangerschaft oder eben auch noch danach. Und wo man sich vielleicht nicht so sehr traut, darüber zu sprechen. Ja, ich sitze hier natürlich nicht alleine. Ich bin Susi vom Desired-Team und kann gleich mal dazu sagen, dass ich mir ein Kind wünsche irgendwann mal. Allerdings ist der Kinderwunsch bei mir noch nicht präsent. Also ich habe noch nicht so wirklich im Kopf, dass ich jetzt unbedingt sofort ein Kind möchte. Ich möchte das irgendwann mal in der Zukunft und habe deswegen auch noch entsprechend viele Fragen und Ängste. Ich sitze hier aber natürlich nicht alleine, sondern habe wieder meine beiden Podcast-Kolleginnen dabei, die sich auch kurz nochmal vorstellen möchten, inklusive Kinderwunsch-Gedanken.
Ja, ich bin Diana. Mein Kinderwunsch, ja, das ist irgendwie ein bisschen eigenartig bei mir, weil ich hatte immer einen Kinderwunsch, schon seit klein quasi habe ich mir immer gewünscht, am besten direkt mit Anfang 20, am besten direkt drei Kinder. Und jetzt bin ich 32 und seit ganz kurzer Zeit verflüchtigt sich mein Kinderwunsch, was ja vielleicht auch nicht schlecht wird, weil ich meine, jetzt wird es ja auch immer knapper. Aber ja, also ich glaube, es hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich jetzt so mitkriege von meinen Freundinnen, die Kinder kriegen oder Freunden auch und dass das halt auch so, dass ich so live mitkriege, was das halt auch für stressige Dinge mit sich bringt. Und dadurch, dass ich ja nicht selber Mutter bin, kriege ich ja die guten Sachen wiederum nicht so krass mit. Die Fragen, die ich gleich stelle, die beziehen sich quasi auch so ein bisschen darauf, dass ich irgendwie mal so ein bisschen da eintauchen will. Wie ist das eigentlich so mit den Schattenseiten?
Ja, und ich bin Nina. Ja, ich habe auch noch kein Kind und auch irgendwie muss ich sagen, auch gerade noch gar keinen Kinderwunsch. Ich werde auch bald schon 31, bin in einer festen Beziehung, aber irgendwie, ich weiß nicht, also ich könnte noch nicht mal klar sagen, ob ich überhaupt in meinem Leben noch Kinder haben will. Ich will es mir offen halten, aber zumindest kann ich es mir so die nächsten 3 bis 5 Jahre, würde ich mal sagen, irgendwie überhaupt nicht vorstellen, mit einem Kind zusammenzuleben. Und also ich bin auch in einem Freundeskreis, wo gerade einer sein erstes Kind bekommt und eigentlich noch sehr wenig Kinder überhaupt da sind. Also ich habe wenig mit Kindern zu tun und ich merke auch, ich bin mit im Umgang mit so kleinen Kindern auch sehr unsicher und ich kann damit irgendwie gar nichts anfangen. Deswegen, also ich habe da auch sehr viele Fragen und Vorbehalte.
Ja, und weil man merkt, dass wir unsicher und etwas unbedarft sind, was dieses ganze Thema angeht und da noch ein bisschen vor zurückschrecken, wollen wir uns gegenseitig die Angst nehmen, beziehungsweise wir haben einen Gast da, der das macht. Und zwar ist das Katharina Nachtsheim, sie ist Journalistin und betreibt unter anderem das Blogmagazin Stadtlandmama mit ihrer Kollegin Lisa Hamann. Und sie hat jetzt ein Buch rausgebracht namens Wow Mom, der Mama-Mutmacher fürs erste Jahr mit Kind. Das heißt, sie ist quasi Expertin, die Expertin schlechthin und wir sind sehr froh, dass sie hier ist. Vielleicht kannst du dich nochmal selbst kurz vorstellen, wie viele Kinder hast du?
Also vielen Dank für die schöne Einladung. Ich muss lachen, dass ich als Expertin bezeichnet werde, weil ich glaube, in 99% der Fälle wurschtel ich mich selber auch nur so irgendwie durch. Ich bin 38 Jahre alt, habe 3 Kinder im Alter von fast 9, 6 und 2,5. Ja, also ein Schulkind und 2 Kita-Kinder.
Genau. Das heißt, du kannst wirklich
ich
alles
weiß auf
fragen,
jeden Fall, wie es ist, mit
genau,
Kindern zusammenzuleben.
Genau.
Das stimmt auf jeden Fall.
Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass du da bist und uns Rede und Antwort stehst. Wir haben natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet, die man sich sonst nicht so sehr traut zu stellen. Und ich glaube, es wird, glaube ich, ganz spannend für uns.
Ja, also ich habe auf jeden Fall auch schon mal in dein Buch reingeschaut. Und ich glaube auch so, wenn es bei mir so weit wäre, ich bräuchte auf jeden Fall irgendwie ganz viel Infos und Bücher. Und ich finde es auch toll, dass es sowas irgendwie heutzutage gibt, dass man so auf jede Frage, findet ja man ja bestimmt mittlerweile auch Antworten so auf zahlreichen Blogs und solche Ratgeber. Ich finde es eben einerseits gut, und dein Buch heißt ja auch so der Mutmacher, weil ja viele Frauen wahrscheinlich auch Ängste haben. Und gleichzeitig bin ich da irgendwie auch wieder verunsichert. Also wenn ich halt sehe, wie viele Blogs und so Ratgeber es gibt, macht es dann auf mich einen Eindruck, als wäre dieses Schwangerschaftsthema und Kinderkriegen so wahnsinnig kompliziert. Also das ist so eine richtige Wissenschaft, dass man nicht sich da so krass reinlesen muss. Und irgendwie denke ich mir, naja, unsere Mütter und Großmütter haben es ja auch irgendwie ohne geschafft. Also denkst du nicht auch, dass man so ein bisschen aufpassen muss, dass sich so Frauen nicht zu sehr verrückt machen durch all diese Ratgeber?
Absolut, bin ich total bei dir. Deswegen geht's ja zum Beispiel in unserem Buch nicht darum, wie lange soll ich stillen, soll mein Kind dann und dann vielleicht ins eigene Schlafzimmer umziehen, wie führe ich die Beikost ein, sondern wir wollen eigentlich die Frau wirklich nur unterstützen und sagen, dein Leben wird sich ändern, so ist es nun mal. Du wirst ganz viele neue Emotionen kennenlernen und alles ist erlaubt. Wir sind eigentlich nur da, um zu umarmen und zu trösten, ja, weil ich glaube auch, es gibt einen unglaubliche Informationsflut und das setzt uns Frauen natürlich auch einfach unter Druck. Deswegen bin ich im reellen Leben auch eigentlich immer dafür, geht offline, schaut euch diese ganzen Instagram-Profile nicht an, ja, lest auch nicht zu viel im Internet, sondern sucht euch lieber wirklich Frauen, die ihr gut findet, mit denen ihr gerne zusammen seid und redet mehr offline miteinander, ja. Zu dem Thema, ob es unsere Mutter und Großmütter nicht auch ohne das All geschafft hat, alles das geschafft haben, bin ich, sage ich, ganz sicher. Die hatten aber halt die Schwester im Ort oder die Mutter im Ort, die einfach mal geholfen hat, die einfach mit angeleitet hat. Und das fehlt natürlich ganz vielen Frauen von heute einfach. Die Großfamilie gibt's so nicht mehr. Viele leben in Großstädten, ganz viele Kilometer weit weg, haben vielleicht auch vorher nicht so wirklich Bezug zu Kindern, sind nie mit denen in Berührung gekommen und auf einmal bist du für so ein fremdes Leben verantwortlich. Früher geht irgendwie jede Basilikumstaude in 3 Minuten ein und auf einmal sollst du so ein Kind haben, ja, und das irgendwie großziehen. Und das ist natürlich schon eine Verantwortung. Ich glaube, dass es Frauen nicht unbedingt darum gehen sollte, unglaublich viele Ratschläge zu bekommen, sondern einfach ja eine Umarmung zu bekommen, zu sagen, das wird schon alles, ja, vertrau da mal, lass dir vor allem Zeit und ja, hab nicht so einen wahnsinnig hohen Anspruch an dich selbst. Ich sage immer, Mutterschaft ist wie das Zusammenfalten eines Spannbettlakens. Keiner weiß genau, wie es geht und alle machen es irgendwie und stopfen es dann so ein bisschen in den Schrank rein und genau das soll eigentlich auch unser Buch transportieren.
Man hat ja auch Angst, dass man so wahnsinnig viel falsch macht, ne, gerade weil man so viel liest und sich dann denkt, oh Gott.
Klar.
Oh Gott, ich werde alles falsch machen und jeder redet was anderes irgendwie.
Das Gute ist, man kann gar nicht so wahnsinnig viel falsch machen, ja, weil man kann es ausprobieren und wenn man merkt, das funktioniert nicht, dann ist diese Entscheidung und alles, was ich getan habe, ja nicht in Stein gemeißelt, sondern versucht man einen anderen Weg. Und es gibt ja sowieso nicht den einen Weg, weil keine Frau gleicht der anderen und kein Baby gleicht dem anderen. Also nur was vielleicht bei mir irgendwie funktioniert, muss bei dir noch lange nicht funktionieren.
Ja.
Und das ist eigentlich eine ganz spannende Reise auch zu sich selber, sich zuzutrauen, dass ich meinen eigenen Weg finden werde. Ich finde es gut, wenn man ab und zu mal guckt, Mensch, wie macht der das und kann ich da vielleicht ein bisschen was mitnehmen, aber im Endeffekt muss man wirklich in Ruhe seinen Weg finden und das dauert auch.
Ja.
Viele haben, glaube ich, das Gefühl, es müsste von Sekunde eins alles klappen und alles stimmen und es müsste von Sekunde eins alles gut gehen. Aber wo klappt das schon, ja? Also ja. Nirgends. Es klappt doch in keinem Feld des Lebens.
Zu dem Stichwort Reise fangen wir jetzt, glaube ich, gleich mal an mit unserer Fragereise und zwar von Anfang an bis das Kind da ist. Ich würde dir gleich gerne erstmal eine Frage zum Thema Schwangerschaft stellen und zwar, ob die vielen Veränderungen deines Körpers, ob das nicht verstörend war, in Anführungszeichen. Also ob das nicht was ist, worauf man erstmal klarkommen muss und dass sich halt auch Sachen zum Negativen durchaus verändern. Was ist dir dabei besonders in Erinnerung geblieben oder war das für dich gar nicht so schlimm, dass sich der Körper wirklich
also
so verändert?
Also man muss ja auch dazu sagen, das ist ja was ganz viele Frauen, die wirklich auch Angst vor der Schwangerschaft haben, so mitunter am meisten anmerken. Genau. Ne? Dass sie halt sagen, irgendwie dieser Gedanke, dass mein Körper sich so extrem verändert, ich komme darauf irgendwie gar nicht klar. Also so bis dahin, dass sie wirklich Ängste davor haben.
Also ich glaube, es gibt ja so Schwangere, die haben so einen Glow, die sehen so wunderschön aus, die kriegen tolle Haare, die haben nur so einen kleinen Spitzbauch, ja, und du denkst immer so, wow, die sah nie besser aus in ihrem Leben. Da habe ich dreimal nicht dazu gehört. Also ich habe 12, 17 und 19 Kilo zugenommen, also mit jedem Kind mehr. Und ich hatte mit enormen Rückenschmerzen zu kämpfen, also beim zweiten Kind wirklich so, dass ich wochenlang eigentlich mich nur noch auf allen Vieren fortbewegen wollte. Das war sicherlich nicht angenehm. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, dass das eine unheimliche Kraft in einem freisetzt und ein Körperbewusstsein und ein Gefühl, was Frauen natürlich seit ja Hunderttausenden von Jahren machen, nämlich sich fortpflanzen, wie du Leben schaffst. Das ist wirklich ich glaube, man kann es gar nicht beschreiben. Es ist schon eine Urerfahrung, ja. Also einfach zu merken, wie in dir ein neues Leben heranwächst. Und es ist natürlich schon was sehr Besonderes, wenn du das erste Mal das Kind gegen den Bauch treten fühlst. Also ich glaube, da gibt's keinen, den das kalt lässt. Das ist wirklich eine ganz spezielle Urerfahrung. Nichtsdestotrotz hatte ich auch wirklich fast jedes Wehwehchen, das man so haben kann. Also ich war schon auch immer froh, wenn es dann auch vorbei war. Ich war keine rundum immer glücklich Schwangere, das kann ich nicht sagen.
Hattest du denn neben den Rückenschmerzen noch andere Veränderungen, die du dann halt an dir, die du vielleicht auch vorher erwartet hast, weil man liest ja darüber oder man hört darüber, aber das hat dich irgendwie dann doch nochmal besonders getroffen, als du es dann an dir bemerkt hast?
Ich war natürlich unglaublich müde. Ich habe fast permanent geschlafen, ich konnte keinem Gespräch mehr folgen, ich konnte keinen Film mehr zu Ende gucken. Ich bin auch sehr dünnhäutig geworden, ich habe viel geweint. Sowieso ist dieses Dünnhäutige was eigentlich bis heute geblieben ist. Also ich kann heul bei Merci-Werbungen, wenn ich Kinder sehe, in Flüchtlingslagern, dann brechen bei mir alle Dämme. Also ich glaube, dieses emotionale Öffnen, das ist was sich bei mir ganz stark rauskristallisiert hat. Ja, und sonst muss man sich auch so ein bisschen sagen, Arschbacken zusammenkneifen. Das sind jetzt 9 Monate und das ist vielleicht auch nicht so ganz angenehm, aber alles, also was ich zugenommen habe, konnte, habe ich auch wieder abgenommen. Geht auch nicht von heute auf morgen, muss man sich auch ein bisschen Zeit geben. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Körper für immer komplett versaut ist. Also ich habe meine alte Kleidergröße zurück und fühle mich nach wie vor wieder sehr wohl in meinem Körper.
Ich fand das auch sehr schön. In eurem Buch sind ja auch ein paar Fotos drin, auch Farbfotos. Ja. Und die sind ja auch oft sehr ehrlich. Also da sind keine super geschönten Bilder drin, sondern wirklich, wo man sieht, also wow, also die Frauen sehen sehr müde aus und auch wirklich fertig. Und das fand ich ganz cool. Und dann gab es auch ein Bild, da musste ich länger drüber nachdenken. Ich glaube, das war von Lisa Hamann, deiner Kollegin, wo sie sehr glücklich mit einem Glas Wein da sitzt, weil sie abgestellt
hat. Das war ich, ja.
Ach, du warst das, sorry. Ja. Das hat mir auch so ein bisschen zu denken gegeben, weil ich dann dachte so, stimmt, man darf ja während der Schwangerschaft natürlich keinen Alkohol trinken und auch beim Stillen nicht. Und das können ja dann so, weiß nicht, so 16 Monate etwa sein oder länger. Das fände ich auch für mich gerade schon auch irgendwie eine ganz schon lange Zeit. Und ich habe mich auch gefragt, wie das dann so mit dem Partner ist. Also trinkt der dann auch während der Zeit nicht? Also auf der einen Seite würde ich das, glaube ich, meinem Partner ungern so verbieten, so quasi den Spaß verbieten und sagen, du darfst jetzt nicht auf Partys gehen und saufen, nur mir zuliebe. Also hast du da irgendwie eine Lösung gefunden, wie man das Problem...
Da hatte ich wirklich total Glück. Mein Körper hat nämlich relativ schnell gesagt, ich möchte es nicht mehr. Also das ist, irgendwas geht da chemisch, hormonell einem um, dass ich konnte ab positiven Schwangerschaft, ich habe auch geraucht vorher, konnte nicht mehr rauchen, ich konnte es nicht mehr ertragen, den Geruch, wenn jemand rauchend an mir vorbeigelaufen ist, wurde mir sofort schlecht. Ich hatte keinen Appetit mehr auf Kaffee und ich trinke sehr gerne Kaffee und ich mochte auch, hatte absolut keinen Appetit mehr auf Alkohol am Anfang. Das heißt, so dieses Ganze, diese erste Umstellung hat mein Körper mir einfach abgenommen, indem er sagte, no, willst du nicht mehr. Ist total lustig, irgendwas scheint da im Körper vor sich zu gehen. Danach hat es mich tatsächlich ab und zu genervt. Ich habe dann auch, wenn man mal ausgeht und auf Partys steht, ich hatte keinen Bock, immer mich nur am Wasser festzuhalten. Ich fand das ganz doof und ich habe dann einfach alle alkoholfreien Biersorten ausprobiert, weil ich es einfach was anderes fand, wenn ich mit einer Bierflasche da stehe, ja, oder so. Oder mal mit einem alkoholfreien Sekt, obwohl ich finde, also alkoholfreier Sekt ist gar nichts für mich, das finde ich ganz grausam.
Das klingt auch wie die letzte Plörre.
Ja, es schmeckt einfach Sekt nicht. Ja. Genau, also aber so alles alkoholfreier Wein, Sekt oder so, das war nichts für mich. Aber ich fand so fürs Gefühl, fand ich es irgendwie ganz schön, auch mal was anderes zu trinken, als immer nur Wasser oder Apfelschorle. Es geht dir ja irgendwann total auf den Nerv. Mein Mann trinkt jetzt sowieso nicht irgendwie jeden Abend einen halben Kasten Bier, aber wenn wir ausgegangen sind, hat er natürlich sein Bier weiter getrunken oder seinen Wein, das hat mich auch nicht gestört, muss ich sagen. Ich habe dann aber auch, also wirklich mit Abstillen habe ich dann immer gleich mein erstes Glas Wein wieder getrunken, auch so als Willkommen, jetzt ist ein neuer Lebensabschnitt da.
Aber gab es da eine Absprache? Also hast du ihm erlaubt, zum Beispiel Alkohol zu trinken? Oder hat er mal nachgefragt, ob dich das stört? Nee,
hat er mich
oder?
Nie gefragt, aber hätte mich auch nie gestört.
Okay. Nee. Okay.
Der macht sich jetzt ja auch nicht ständig voll. Und ich finde, wenn er jetzt irgendwie zum guten Glas, zum Abendessen ein schönes Glas Wein trinkt, habe ich schon mal gesagt und gesagt, ich möchte auch mal wieder. Das Gute ist ja, du weißt, es ist ja begrenzt. Es ist alles zeitlich begrenzt und man kann es ja auch so ein bisschen selber steuern. Also ich war auch nicht die, die irgendwie 3 Jahre gestillt hat, sondern ich habe gesagt, ich mache das so lange, bis es mir auf den Geist ging. Mir ging es immer relativ schnell auf den Geist und deswegen war das wirklich jetzt alles nicht so wahnsinnig lang. Und ich hatte eben das Glück wirklich, dass es mir einfach nicht geschmeckt hat. Also da hat sich irgendwas in meinem Körper umgestellt und ich konnte gewisse Sachen nicht mehr riechen, nicht mehr schmecken und hatte tatsächlich überhaupt keinen Appetit drauf. Das hat es mir leicht gemacht.
Ich sag mal, für so Partybiester wie uns drei hier wäre das, glaube ich, auch die beste Lösung, wenn es dann letztendlich so laufen würde, weil ich glaube, wir gehen schon echt gerne auf Tour. Dann wäre das, glaube ich, also die einzige Hoffnung, dass der Körper das einfach für uns selbst regelt.
Wobei am Anfang, also bei mir ging es so, dass ich so müde war, dass also mein Bedürfnis, auch auf eine Party zu gehen, auch gleich null war. Ne? Auch das ist irgendwie, macht der Körper das so ganz clever, dass er auf einmal sagt, bleib mal lieber auf der Couch und schlaf ein. Dann bist du schon mal nicht traurig, wenn du auf der Party nicht irgendwie groß feiern kannst.
Ja. Cool, das Gefühl habe ich mittlerweile schon ohne Schwangerschaft.
Ja, stimmt.
Einfach nur, weil ich mich alt fühle. Ja.
Na, ich stelle es mir einfach vor, wenn quasi das ganze Umfeld auch nicht trinkt, aber wenn dann halt alle irgendwie feiern gehen und trinken und du halt nicht. Also ich war halt zum Beispiel auch noch nie so auf einer Party so die dann keinen Alkohol trinkt, weil sie irgendwie fahren muss, weil ich kein Auto fahre.
Ja.
Aber ja.
Es ist definitiv so, dass du dann schon manchmal so sitzt und sagst, okay, alle um mich rum werden betrunken und so richtig lustig finde ich es jetzt nicht mehr. Ich würde jetzt gerne nach Hause, weil ich bin müde. Das gibt's definitiv.
Wir machen jetzt mal gerade einen harten Cut zu unserem nächsten Themenblock, der da ist, die Geburt. Und zwar ist meine erste Frage, die jetzt absolut nicht zu dem passt, was vorher war. Diese Geburt an sich ist für mich ja auch eine absolut gruselige Vorstellung, muss ich sagen, weil ich das Gefühl habe, man ist da einfach absolut ausgeliefert, man muss sich darauf verlassen, dass einem die Ärzte dieses Kind rausholen. Und ich frage mich zum Beispiel, ist man eher die Ausnahme, wenn man bei der Geburt nicht seine Blase und seinen Darm entleert auf dem Tisch? Denn das habe ich mittlerweile so oft gehört, dass das normal ist, dass ich mir denke, oh mein Gott.
Also ehrlich gesagt, also ich glaube, ich habe tatsächlich weder meine Blase noch meinen Darm entleert auf dem Vans. Und es ist auch ein bisschen gruselig, wenn ich das sage, aber ich glaube, es wäre mir in dem Moment auch egal gewesen. Weil in diesem Raum sich so viel abspielt, dass es dir ziemlich, also du verlierst einfach sehr viel Schamgefühl. Mhm. Dazu kann man aber zum Beispiel auch sagen, dass es in ganz vielen Geburtskliniken die Möglichkeit gibt, dass du vorher einen Einlauf bekommst, wenn du wirklich sehr, sehr große Angst hast, dass du auf diesen Tisch machst. Also ich habe das wirklich von sehr wenigen bisher gehört. Ich glaube, das ist so ein Mythos.
Ach, okay.
Aber natürlich glaube ich, dass es, also in so einem Kreißsaal geht es definitiv nicht steril zu. Ne? Also da gibt es sehr viele Körperflüssigkeiten, man blutet natürlich, es kommt eine Nachgeburt raus. Was ich nicht so erlebt habe, ist, dass du ausgeliefert bist. Das habe ich ganz und gar nicht so empfunden, weil du bist ja kein Wesen, dem man das Kind aus dem Leib zieht, sondern das Kind kommt ja, indem du mitarbeitest. Und ich glaube, dass sich in der Geburtshilfe in den letzten 10 Jahren unheimlich viel getan hat. Also erstens musst du natürlich nicht in einem Krankenhaus gebären, wenn dich die Vorstellung, dass Ärzte und so da sind, irgendwie abschreckt, sondern es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, ein Kind auf die Welt zu bekommen. Und zum Zweiten habe ich das Gefühl, dass heute die selbstbestimmte Geburt der Frau sehr, sehr gefördert wird. Also bei mir war in den Geburten eigentlich gar kein Arzt, bis wirklich die letzten 10 Minuten dabei. Da muss eine Ärztin dabei sein, falls irgendwas schief geht. Und sonst haben wir das ganz allein mit einer Hebamme gemacht. Ja?
Okay, da habe ich Respekt vor, muss ich sagen. Ich glaube, mir wäre es sogar lieber, wenn Ärzte um mich rumschwirren, weil ich mir denke,
dann
was ist,
du auch
wenn
die
ich es tatsächlich nicht hinbekomme? Also dieses Ausgeliefertsein ist auch eher in dem Sinne von, was ist, wenn du so sehr unter diesen Schmerzen leidest und so sehr in einem Tunnel drin bist und du denkst, oh Gott,
dann lässt
du
dir eine Menge Schmerzmittel geben. Auch das gibt es ja die Möglichkeit.
Und die wirken auch?
Die wirken auch, ja. Also ich hatte leider das Pech, dass ich, ich habe die letzten 2 Geburten komplett ohne Schmerzmittel gemacht, weil die bei mir immer gesagt haben, ach, 2. und 3. Kind, das geht auch so. Und du bist doch gleich so weit, wir schaffen das jetzt gar nicht mehr, bis der Anästhesist kommt. Das sagen die natürlich manchmal immer so ganz gerne. Mhm. Aber natürlich gibt es die Möglichkeit, relativ früh eine PDA zu bekommen, sodass du fast schmerzfrei bist. Also ich glaube, heute sagt keiner mehr zu einer Frau, du musst da liegen und schreien. Mhm. Aber auch all das, was man so kennt aus Filmen, dass eine Frau 24 Stunden auf dem Rücken liegt und sich nicht bewegen darf, das ist ja alles Geschichte. So laufen Geburten heute nicht mehr ab. Also ich kann wirklich sagen, dass meine Geburten in einem sehr vertrauten und schönen Umfeld stattfanden. Sie waren schmerzhaft, sie waren anstrengend und ich habe auch ganz oft gedacht, ich schaffe das nicht. Mhm. Umso unglaublicher ist es, dass du am Schluss sagst, ich habe dieses Kind geboren, ich habe das geschafft. Das gibt dir einen so enormen Vertrauen in deinen eigenen Körper, weil du natürlich weißt, Generationen vor uns haben das auf dem Feld bekommen, dann wirst du verdammt da scheiße dieses Kind in einer hochgroß ausgestatteten Klinik in Berlin auch irgendwie auf die Welt kriegen.
Ja, das stimmt.
Na, also das ist so, wir haben ja auch so ein bisschen verlernt, in unseren eigenen Körper zu vertrauen und das ist eine große Lektion auch. Und du hast natürlich heute alle Möglichkeiten, dich medikamentös unterstützen zu lassen. Und wenn du da Angst vor hast, würde ich immer sagen, nimm die Möglichkeit. Keiner muss leiden.
Und Ärzte und Hebammen, da kann man sich auch darauf verlassen, dass sie höchst professionell mit allem umgehen, was da so passiert. Das heißt, wenn man da wirklich auf den Tisch macht zum Beispiel.
Also ich habe noch nie jemand erlebt, der sagte, der Arzt hat ja ausgelacht, gesagt, guck mal, die hat auf den Tisch gemacht. Und
ja, manchmal hört man ja tatsächlich solche Krankenhaus-Horror-Stories.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind wirklich so ein bisschen hausgemachte Sachen. Also das ist ja wirklich so ein eingeschworenes Team und du gehst da nicht rein und drückst in 10 Minuten das Kind raus, sondern du lernst dich ja kennen, du bist da mehrere Stunden zusammen und Hebammen und Ärzte wissen ja, in was für einer Ausnahmesituation du bist und ich habe noch nie erlebt, dass die nicht alles dafür tun, dich zu unterstützen und dir zu helfen. Also ich habe mich in keiner Sekunde irgendwie lächerlich behandelt gefühlt oder wie auch immer, sondern das war wirklich eine sehr bestärkende Atmosphäre da. Und ich bin wirklich kein Esotyp, ja. Also ich bin auch nicht ins Geburtshaus und ich habe gesagt, ich nehme alles, was an Drogen da ist, dass ich das durchstehe. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, das ist wirklich eine ganz eigene Welt in diesem Kreissaal. Und da will einem ganz gewiss niemand was Böses.
Okay.
Was ich mich ja frage, wenn man mal beim Thema Geburt und was der Körper alles vollbringen kann, wenn man mal dabei bleibt, ist, das ist ja wirklich einfach eine krasse Sache, was da passiert, einfach auch körperlich. Das sind ja auch vielleicht Bilder. Also, ne, man selber als Frau sieht es vielleicht nicht ganz so krass, aber der Partner, ich weiß nicht, war dein Partner bei der Geburt dabei?
Mein Mann war bei allen drei Geburten dabei.
Ja, also, und was, glaube ich, sich super viele Frauen fragen, ist, was macht das dann eigentlich mit der Partnerschaft, dass der Partner einen in dieser Situation gesehen hat? Also erstmal so hilflos, aber dann halt eben auch diese krass grafischen Bilder, ne? Also, ich meine, die krasseste Angst, die ja da oft auch vorherrscht, ist, findet man sich nach der Geburt direkt wieder sexy? Also sowohl
ich glaube,
man
direkt
sich selber
nach
als
der Geburt
auch der
findet man sich überhaupt nicht sexy, weil nach der Geburt ist erstmal wirklich alles anders und da steht einem auch nicht unbedingt sofort der Sinn wieder nach erneutem Sex.
Also ich meine, man darf ja natürlich auch einige Wochen sowieso, glaube ich, erstmal nicht, aber verändert das in die Sexualität in der Partnerschaft erstmal?
Also ich glaube, also zu der ersten Frage ist, mein Mann war bei allen drei Geburten dabei. Du hast ja auch Möglichkeiten, das vorher abzusprechen. Es gibt sicherlich Männer, die können vielleicht nicht so gut Blut sehen oder sowas. Da sagst du, komm, bleib ein bisschen mehr hinter meinem Kopf, hinter meinem Rücken. Du musst den Mann ja auch nicht total frontal zwischen deinen Beinen positionieren, ja. Ich war super froh, dass er da war. Ich fand auch nicht, dass er irgendwie hilflos war, sondern er hat mir ganz doll geholfen. Ja, er war da, der hat mir Mut gemacht, er hat mich gestreichelt, er hat mir was zu trinken gegeben, er hat gesagt, wir packen das und jetzt und los und du schaffst das. Also er war unheimlich wichtig für mich. Ich glaube auch, dass er sehr viel mehr gesehen hat, als er gedacht hat, dass er sehen würde. Wobei ich auch sage, ich habe mir wirklich nicht eine Sekunde Gedanken gemacht, wie es meinem Mann in diesem Kreißsaal geht, weil man muss einfach auch mal ganz klar sagen, es ist die Frau, die da echt harte Arbeit macht und nicht der Mann, ja? Und ich finde, der Mann muss dann schon so ein bisschen für sich selber sorgen, wenn er merkt, okay, es wird mir too much, dann muss er eben einen Schritt zurückgehen, aber es ist definitiv nicht die Aufgabe der Frau, während der Geburt auch noch auf ihren Mann aufzupassen, ja? Das kann er bitteschön selber machen. Also ich glaube, nachdem wir zwei weitere Kinder bekommen haben nach der ersten Geburt, glaube ich nicht, dass es meinen Mann in irgendeiner Weise traumatisiert hat. Er hat schon gesagt, dass es das Krasseste ist, was er in seinem ganzen Leben gesehen hat. Aber es ist ja nun mal auch sein Kind, ne? Du kriegst ja da nicht irgendein Alien, sondern es ist ja nun mal auch das Kind deines Partners. Also ich glaube auch, dass Männer auch sehr viel mehr aushalten können, als man ihnen so zutraut. Die Frage nach der Sexualität nach der Geburt, die verändert sich natürlich. Erstens muss, je nachdem, wie du aus dieser Geburt rausgehst, hast du Geburtsverletzungen, die verheilen müssen. Und es ist natürlich der erste Sex nach der Geburt. Also ich kenne keinen, der sagte, das war ein Feuerwerk der Gefühle und ich hatte 5 Orgasmen und es war eine leidenschaftliche Nacht, sondern es ist eher wieder ein Reinkommen, sagen, wie fühlt sich mein Körper jetzt an? Natürlich hast du auch, meistens, wenn du noch stillst, Brüste, aus denen vielleicht Milch rausläuft und du hast ein Kind, das irgendwo nebenan liegt, das wach werden kann. Also das ist am Anfang schon ein bisschen unromantisch. Ich glaube trotzdem, dass man dranbleiben muss, damit man dass man nicht vergisst, wieder auf diesen Zug aufzuspringen. Auch das pendelt sich wieder ein. Ich denke, dass das erste Jahr schon anders ist. Ich finde, das erste Jahr ist eine große Zeitspanne, in der man sich einfach komplett neu finden muss als Paar. Wenn man aber ehrlich ist und wenn man irgendwie sich Zeit gibt und sagt, hör zu, jetzt geht's mir gerade nicht so gut, mir tut noch was weh oder sowas, glaube ich, sind die wenigsten Männer, die sagen, ist mir aber jetzt egal, ich möchte jetzt aber. Also so weit müssen wir doch irgendwie alle in der Partnerschaft gefestigt sein, dass man da einen guten Weg findet, dass sich beide damit wohlfühlen.
Also das erste Jahr ist quasi sowas wie ein Übungsjahr. Man muss sich einfach auch auf einer sexuellen Ebene nochmal neu etwas finden wieder.
Ich glaube, und dass es bei manchen ganz schnell geht, ne? Bei manchen, also ist es vielleicht auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Ich kenne halt einfach viele Frauen, die sagen, ich habe dann ein Baby und das liegt irgendwie 24 Stunden auf mir drauf und ich stille das und mein Bedürfnis nach körperlicher Nähe ist jetzt irgendwie tagsüber echt gesättigt. Ich kann nicht mich noch abends nochmal auf jemanden einlassen. Und es gibt aber ganz viele Frauen, die durch dieses neue körperliche Bewusstsein auch eine ganz andere Lust kennenlernen und sagen, ich brauche das total als Ausgleich, als Stressabbau, wie auch immer. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich von Fall zu Fall.
Ich glaube, du hattest da ja auch irgendwie was von einer Freundin oder so gehört, was auch so in die Richtung ging, Nina, oder?
Also ich habe irgendwie schon so oft gelesen, irgendwie, dass das halt, also in, wenn ich das so lese, oft sehr so beschönigt wird. Also natürlich will man ja den Frauen auch nicht das Gefühl geben, dass so nach der Geburt ist dann alles ausgeleiert und irgendwie unschön oder so, sondern also ich meine, es wächst ja auch ein bisschen wieder zusammen oder es gibt ja auch gewisse Übungen, die man machen kann. Ich habe aber von einer Bekannten gehört, die hatte leider keine so schönen Erfahrungen und die sagt jetzt wirklich, dass sie seit der Geburt und einfach nichts mehr empfindet beim Sex und halt auch keine Orgasmen mehr haben kann. Und dass es halt auch nichts ist, was sie jetzt mit so Kegelübungen oder so irgendwie beheben kann. Und die ist schon einfach wirklich unglücklich.
Ja,
und,
klar.
Also da habe ich mich halt gefragt, ob man das vielleicht auch einfach akzeptieren muss, dass das einfach auch
das
nach der Geburt
passieren
kann. Das glaube
ich nicht. Ich glaube, akzeptieren und dich damit abfinden, dass du irgendwie die nächsten 40 Jahre sexuell unglücklich durchs Leben läufst, das kann ja irgendwie nicht das Ziel sein, ne? Ich kenne mich da echt nicht aus. Ich weiß natürlich, absolut Pflicht ist es, durch sämtliche Rückbildungsprogramme zu gehen. Das kann ich echt nur jedem ans Herz legen. Wenn du wirklich sozusagen, wenn das so ein Geburtstrauma ist und du wirklich schwere Verletzungen hattest oder irgendwie das anatomisch alles nicht mehr da so sitzt, denke ich, müsste man sich ärztlichen Beistand holen. Ja? Mhm. Aber ich glaube nicht, dass du dazu verdammt bist, auf alle Ewigkeiten unglücklich zu sein.
Ja, weil das fand ich auch voll die Horrorvorstellung, also das so zu hören, weil ich dachte eigentlich immer so, naja, das regeneriert sich ja schon irgendwie auch ein Stück weit, aber da, als ich das dann gehört habe, dachte ich mir so, vielleicht gibt es dann doch mehr Frauen, die auch solche Dinge erleben und einfach nicht darüber reden, weil es ja schon ein Tabuthema ist.
Es ist definitiv ein Tabuthema, ne? Wer gibt es gerne zu? Aber ich, also da muss man zusammen Gynäkologen gehen und einfach echt sagen, so geht's nicht weiter. Also, und da bin ich mir sicher, dass es da irgendwelche Hilfsangebote gibt.
Wo wir da gerade bei dem Thema sind körperliche Veränderungen nach der Geburt. Gibt es denn, kein Problem, gibt es denn weitere Veränderungen am Körper, die sich einfach nicht schönreden lassen, die einfach bestehen bleiben und wo man sagen muss, okay, damit muss ich jetzt leben, das ist jetzt so, wie es ist?
Naja gut, es kann natürlich sein, dass du kein gutes Bindegewebe hast und dass du unheimliche Schwangerschaftsstreifen bekommst. Ne? Das ist auch was, glaube ich, mit dem die meisten Frauen irgendwie zu kämpfen haben und die natürlich nicht besonders schön aussehen. Du hast dir Glück, wenn sie nach ein paar Jahren verblassen, so super schön ist das natürlich nicht.
Aber stimmt es, dass man dann so positiv darüber, also es ist ja immer so, man liest das sehr oft irgendwie, dass ja, ich habe diese Dehnungsstreifen, aber ich bin so stolz, weil ich habe ja ein Kind.
Gut, ich habe Glück, ich habe keine Schwangerschaftsstreifen am Bauch. Bei mir war es so, dass ich habe normalerweise irgendwie ein 75A-Körbchen und ich bin in der Schwangerschaft auf 85F hoch der Stillzeit. Wow. Also ich sah wirklich aus, ich stand immer vorm Spiegel und dachte mir, das bin nicht ich, das gehört absolut nicht zu mir. Und da hatte ich echt, echt dolle Angst. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn die leer getrunken sind und die hängen und das sieht alles nicht so aus, habe ich gedacht, nee, das würde ich machen lassen. Also ich gesagt, ich würde nicht mit solchen Brüsten, die überhaupt nicht zu mir gehören und mit denen ich kurz unglücklich bin, habe ich mir gedacht, die würde ich mir machen lassen. Den Rest, ich kann natürlich immer nur über das sprechen, was ich selbst erlebt habe. Ich habe halt echt angefangen, ganz regelmäßig Sport zu machen, nicht nur, damit ich irgendwie wieder ein bisschen in Form komme, sondern auch, um mir eine Auszeit zu nehmen, um den Kopf frei zu kriegen. Ich glaube, man kann mit Sport und einigermaßen gesunder Ernährung natürlich auch echt viel wieder hinkriegen. Sowas wie Schwangerschaftsstreifen. Ich habe da geölt und gecremt. Ob es deswegen, ob ich deswegen Glück hatte oder ob ich einfach da gute Gene hatte, kann ich nicht sagen. Ich kenne aber sehr viele, die natürlich unglücklich sind. Das ist definitiv so.
Also dass dieses ganze, ich habe aber ein Kind bekommen, von daher ist das doch alles wunderschön. Das ist
gibt es bestimmt auch Frauen. Gibt es bestimmt auch Frauen, die
aber
das
nicht,
sehr.
Aber kann man nicht pauschal sagen.
Also ich glaube, wenn ich sehr unglücklich mit meinem Körper gewesen wäre, hätte ich tatsächlich, ich hätte über eine Brustverkleinerung nachgedacht, wenn da das sich nicht von alleine wieder zurückgebildet hätte. Was es aber hat.
Ich glaube ja auch immer, also dass so, wenn ich das so lese, dass so bestimmte Cremes einfach nur gegen Schwangerschaftsstreifen helfen sollen. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, wenn das wirklich große Streifen sind, ich glaube, durch ein bisschen Massage und Creme geht das auch nicht weg. Und also ich meine, man hat das ja auch, selbst wenn man irgendwie wächst, ich bin groß und habe das so in meiner Jugend dann schon irgendwie bekommen an Oberschenkeln.
Klar.
Und die werden, glaube ich, auch für immer da sein. Ja. Also ich finde das jetzt nicht so tragisch für mich, aber ich glaube, da hilft halt auch so ein bisschen Massageöl.
Ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht, aber ich habe immer gedacht, Hauptsache ich mache es. Also ich saß jeden Abend da und habe mehrere Flaschen Öl auf meinem Bauch verteilt, weil ich dachte, egal ob es hilft oder nicht, ich mache es einfach, ja, damit ich das schon mal nicht verpasse.
Ich glaube, ob man das bekommt, ist sowieso erstmal 90% Veranlagung, ob man halt gutes Bindegewebe hat oder nicht. Und dann natürlich auch noch, ob man viel zunimmt dabei, ne, und wie der Bauch wächst, weil ich meine, bei der einen Frau, die hat halt eine riesige Kugel im neunten Monat, die andere hat halt eine kleinere, dann ist ja natürlich auch klar, dass bei der riesigen Kugel das Risiko sich erhöht. Ich glaube, dieses Versprechen, dass Schwangerschaftsstreifen wieder weggehen, ist halt ein erfundenes, es ist einfach von der Beauty-Industrie erfunden, weil das ist Haut, die gerissen und das sind einfach Narben. Ja. Man kann irgendwie Sachen in die Wege leiten, damit die vielleicht schneller verblassen oder wenn die halt sehr klein sind, dass man da vielleicht nochmal lasert oder irgendwie sowas. Aber ich ich finde das immer schrecklich, wenn das behauptet wird, dass Schwangerschaftsstreifen wieder weggehen können oder dass man da vielleicht hätte was besser machen können, weil das auch immer so eine Schuld impliziert, du hast dich nicht genug um deine Haut gekümmert oder irgendwie sowas, ne? Also, und das ist ja eben nicht so.
Und trotzdem, also ich glaube natürlich, dass einige so ein bisschen unglücklich sind, aber ich stelle schon fest, wenn du dreimal so eine enorme oder mehrere Male so eine enorme Transformation deines Körpers mitgemacht hast, dann bist du deinem Körper auch so ein bisschen gelassener gegenüber. Also ich glaube, dass dieses, ja, ich bin nicht perfekt, aber ich bin jetzt auch keine 23 mehr. Mein Körper muss nicht mehr aussehen wie eine 23-Jährige, die keine Kinder bekommen hat. Ich glaube, das ist ja auch eigentlich eine wichtige Lektion, die wir lernen müssen, ja? Dass du dich natürlich veränderst. Du bist vom Charakter her nicht mehr so wie mit 23. Warum sollte dein Körper so aussehen wie mit 23? Du hast dich durch die Kinder charakteristisch und auch emotional verändert. Warum soll der Körper komplett ausgeklammert werden? Dein Körper hat was Unglaubliches geschafft. Das muss man sich immer wieder vorstellen. Dein Körper hat wirklich ein anderes Lebewesen entwickelt und es auf die Welt gebracht. Das geht nicht spurlos an dir vorbei. Ich glaube, man muss sich einfach von dem Gedanken verabschieden, man kriegt dieses Kind und man verändert sich nicht. Das Leben verändert sich nicht, mein Körper verändert sich nicht, meine Psyche verändert sich nicht. Ja, warum soll sich's nicht verändern? Du veränderst dich eigentlich durch jede Begegnung, die du machst, durch jeden neuen Job, durch jede Reise. Warum soll dich ein Kind nicht verändern? Und zwar innerlich und äußerlich. Wenn man sich das immer wieder sagt, vielleicht kann man ein bisschen besser Frieden schließen mit sich.
Ja, das finde ich auch sehr wichtig, muss ich sagen. Also ich habe zum Beispiel auch Dehnungsstreifen, ohne schwanger gewesen zu sein. Und sehe das immer so, dass ich mir denke, ich bin einfach meinem Körper dankbar, dass er mich sonst gesund durch die Welt trägt.
Genau so ist
und
es, ja.
Da hat man dann halt seine kleinen Makel, die man selbst nicht mag.
Ja.
Aber ich habe noch mal eine ganz konkrete Frage zu dem Thema Körper nach der Geburt. Und zwar, stimmt es, dass alle Frauen nach der Geburt Erwachsenenwindeln tragen müssen?
Ja, absolut. Surfbretter.
Ja? Ja, Surfbretter.
Ich sag immer Surfbretter.
Wieso nennt man die so? Wieso sagst du das?
Weil
so?
Die riesig, das ist also so, das sind die riesigsten Binden, die du in deinem ganzen Leben gesehen hast. Also, ich kann so sagen, für Frauen, die sozusagen eine vaginale Geburt haben, beim Kaiserschnitt ist das nicht so, aber du blutest natürlich enorm nach. Das ist der Wochenfluss, den hast du bis ungefähr 6 Wochen nach der Geburt. Manche haben es nur 4 Wochen, manche haben es 2 Wochen. Ich hatte es immer bis zum letzten Tag von den 6 Wochen durch. Wo der Körper sozusagen halt nachblutet. Du hast keine Windeln an, aber du bekommst im Krankenhaus so Netzunterhosen, die wirklich sowas von entsetzlich unsexy sind, dass man es überhaupt nicht fassen kann. Und die legst du wirklich riesengroße Binden ein. Aber die brauchst du auch.
Wow.
Und das ist beim Kaiserschnitt nicht so?
Nee, weil du ja sozusagen, also die machen sozusagen beim Kaiserschnitt auch alles immer so gleich nochmal ein bisschen sauber.
Mhm.
Du hast beim Kaiserschnitt nicht diese enormen Nachblutungen.
Ah ja, okay.
Ja.
Ist das was, womit man dann auch hadert oder ist man eh gedanklich einfach so?
Ich fand das schon unangenehm.
Ja.
Ich fand das schon echt, das ist halt wie Periode, nur 5-mal stärker und das halt einfach mal 4 bis 6 Wochen lang. Es ist schon echt, also da war ich auch immer froh, wenn das vorbei war.
Mhm.
Weil du kannst also keine OBs tragen, das kriegst du, also du denkst nicht mal dran, da irgendwas reinzustecken. Und ja, also das fand ich schon auch sehr, sehr anstrengend und es tut natürlich auch sowieso alles weh. Ich hatte bei 2 Geburten, auch ordentliche Geburtsverletzungen. Das ist alles sehr empfindlich am Anfang und die erste Zeit denkst du einfach nur heilen, zur Ruhe kommen. Aber das ist ja so eine spezielle Zeit, körperlich und psychisch, dass du einfach sagst, okay, das sind gewisse Wochen, da muss ich jetzt durch. Der Körper und die Psyche müssen sich ja auch erstmal von allem erholen, ne?
Und dieser Heilungsprozess dauert dann ungefähr 6 Wochen?
Na, du sagst, du gehst ins Wochenbett, so heißt das ja. Das heißt eigentlich, wenn eine Frau ein Kind bekommt, wird sie ja offiziell in den Mutterschutz geschickt, 6 Wochen vor der Geburt bis 8 Wochen nach der Geburt. Und in ganz vielen Ländern, zum Beispiel in Indien, werden Frauen nach der Geburt 40 Tage ins Bett gesteckt und komplett umsorgt.
Mhm.
Von Schwägerinnen, von Omas, von Tanten, da machen die gar nichts. Wir haben das verlernt, ja, wir denken irgendwie, wir kriegen das Kind und müssen nach einer Woche später wieder performen. Aber eigentlich ist es so geregelt, dass du 8 Wochen Mutterschutz nach der Geburt hast, wo es wirklich darum geht, wieder auf die Beine zu kommen, die Geburt zu verarbeiten, körperlich wieder dich zu erholen.
Ja.
Und da solltest du sehr viel liegen, viel im Bett bleiben, dich hoffentlich bekochen lassen, dich an das Baby gewöhnen, wenn du stillen willst, das mit dem Stillen in Gang zu kriegen. Die Gebärmutter bildet sich zurück, der Bauch geht zurück, der Milcheinschuss kommt, da passiert so viel im Körper.
Mhm.
Und dann blutest du natürlich auch noch. Also da ist so viel los, das sind einfach sehr spezielle Wochen.
Ja. Das ist wirklich irgendwie verrückt, ne? Also ich meine nicht nur, dass emotional irgendwie alles durcheinander gewürfelt wird, körperlich ist halt auch noch alles anders.
Absolut.
Und der ganze Tagesrhythmus ist auf einmal ein komplett anderer.
Genau.
Und dann halt ja eigentlich auch so von einem, von einer Sekunde auf die andere, ne?
Also genau.
Es ist eigentlich schon ein Wunder, wie lange geht das, wie lange ist das Wochenbett? Sechs Wochen?
Acht Wochen. Geburt sollte es eigentlich gehen, ja.
Ja, okay. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch dann so die Zeit, die man so mindestens braucht, um überhaupt mal klarzukommen, ne? Also wenn ich mir das alles vorstelle. Ja. Gibt es denn eigentlich Frauen, die nach den zwei Monaten auch schon wieder direkt arbeiten gehen? Gibt's das? Wahrscheinlich, ne?
Naja, also dann ist der offizielle Mutterschutz vorbei, ne? nach acht Wochen. Dann müsstest du wieder in den Job einsteigen, außer du nimmst natürlich die Elternzeit, was ja,
machen die
mittlerweile
meisten,
die meisten Frauen machen.
Ja. Verständlicherweise, oder?
Ja. Also ich hätte nicht nach 8 Wochen wieder arbeiten gehen können.
Ja, da kommen wir gleich zum nächsten Themenpunkt, ne? Die erste Zeit mit dem Baby.
Genau, also bleiben wir auch nochmal beim Körperlichen gerade. Und zwar, was ich mich frage, du hast eben, glaube ich, schon mal in dem Zusammenhang mit der Partnerschaft gesagt, ich habe ja sowieso schon den ganzen Tag einen menschlichen Körper an mir kleben. Mhm. Und das ist halt auch sowas, was ich mir irgendwie auch, so schön das wahrscheinlich auch ist, weil diese Bindung dadurch so gefestigt wird und man sein Kind so sehr liebt. Aber andererseits habe ich immer auch so das Gefühl, man ist so körperlich unfrei. Mhm. Und um es jetzt mal ganz krass zu formulieren, kommt man sich nicht manchmal auch einfach vor wie so eine Milchmaschine?
Ja, klar. Definitiv. So kommst du dir ganz oft vor, dass du denkst, ich mache Tag ein, Tag aus nichts mehr anderes, außer stillen und wickeln und stillen und wickeln und stillen und wickeln. Dass solche Tage gibt's, ja.
Und hast du da irgendwie so einen Tipp, wie man sich so kleine Freiheiten erkämpfen kann? Also ich kenne das zum Beispiel aus meinem Freundeskreis, da hat eine Freundin gesagt, es ist sogar schwierig für mich, weil das Kind dann sofort anfängt zu schreien, mal alleine auf Toilette zu gehen oder mal alleine duschen zu gehen oder sowas. Ich kriege das kaum hin, ich muss das in allergrößter Eile machen oder am besten auf der Toilette mein Kind noch halten.
Ja.
Hast du da irgendeinen Weg für dich gefunden, wie du dir so kleine Freiräume ab und zu mal gönnen konntest, oder muss man es halt einfach machen und dann ist es halt so?
Ich habe das mal so und so gemacht. Wenn gar nichts mehr ging, dann habe ich das Kind auch einfach mal 5 Minuten in den Stubenwagen gelegt und habe gesagt, es ist mir jetzt egal, wenn du jetzt heulst, ich muss jetzt einmal in Ruhe ins Bad und mal duschen gehen. Mhm. Und diese 5 Minuten wirst du jetzt in diesem Stubenwagen irgendwie überleben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch was wir Frauen auch verlernt haben, man muss lernen, wieder um Hilfe zu bitten, ja? Zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt mal 10 Minuten für mich. Und wenn es nur wirklich einfach mal wieder ein Spaziergang alleine um den Block ist. Hm. Es fällt uns unheimlich schwer, ich weiß nicht, ob ihr das gut könnt, aber ich konnte das nie besonders gut, zu sagen, ich brauche Hilfe, ich schaff's gerade nicht mehr. Und das Lustige ist, wenn man bittet, ich habe eigentlich noch nie jemand erlebt, der sagt, nee, mache ich nicht, krieg dein Leben mal alleine hin. Hm. Sondern eigentlich helfen alle immer gerne. Und man muss sich nur trauen. Und ich habe dann wirklich, ich habe mir sehr schnell mich nach einer Babysitterin umgeguckt. Natürlich habe ich auch mal zu meinem Mann gesagt, so, und jetzt ist aber Schluss. Du nimmst das Kind jetzt, wenn du von der Arbeit kommst, und ich muss jetzt mal raus, ja. Und natürlich, wenn man kein Geld für einen Babysitter hat, was natürlich auch immer ein Kostenaufwand ist, wenn man andere Mütter kennenlernt, ja, dann trifft man sich eben und sagt, komm, ob du jetzt nur mit neben einem Baby auf der Decke liegst, ob ich da meins noch mal kurz dazu lege und ich mal 20 Minuten rausgehe, mir meinen Kaffee gönne und sich danach abwechselt, das ist ja irgendwie auch eine ganz gute Möglichkeit. Ich bin mir ganz sicher, dass viele Frauen sich heute viel zu wenig Freiraum nehmen. Ich sage immer, da gibt es so ein schönes Bild vom Fliegen. Wenn du im Flieger sitzt, dann sagen die Stewardessen, im unwahrscheinlichen Falle eines Druckverlustes nehmen sie zuerst ihre Atemmaske und erst dann helfen sie Kindern und älteren Menschen. Wir Mütter oder wir Frauen sind ja so, okay, der Druckverlust ist da, wer braucht eine Atemmaske? Ja, alles schön versorgen und am Schluss bin erst ich dran. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz riesiger Fehler. Wir sollen uns zuerst unsere eigene Atemmaske aufsetzen und zuerst bei uns bleiben und gucken, dass wir uns immer wieder finden, uns Freiräume schaffen, eine Stärke finden, damit wir eben auch gut für andere da sein können. Weil das, glaube ich, ist das riesigste Problem von uns, dass wir immer denken, wir müssen alles schaffen, wir dürfen nicht um Hilfe fragen, wir dürfen nicht wütend sein, wir dürfen nicht traurig sein, wir dürfen nicht erledigt sein, es muss alles immer rosarot sein. Und das ist natürlich eine riesengroßes Missverständnis in der Mutterschaft. Ja,
ja, also ich, als ich noch in der Nähe von meinen Freunden gewohnt habe, die jetzt halt Kinder haben, ich habe mich auch immer gewundert, dass die nicht ab und zu mal gefragt haben, sag mal, kannst du mal für ein Stündchen vorbeikommen und mal aufpassen, wir wollen jetzt einmal in Ruhe einkaufen gehen oder irgendwie einmal in Ruhe zusammen um den Block gehen oder irgendwie sowas. Weil ich glaube, wir im Freundeskreis hätten das, glaube ich, auch alle gerne mal, also gemacht, ohne Probleme gemacht. Aber andererseits, ich meine, man fragt ja sowieso schon ungerne nach Hilfe.
Genau,
das wird
so
dann
das
wahrscheinlich nicht gerade besser, wenn
und dann
man
hast du natürlich
so viel Verantwortung überträgt.
Wir tun uns sowieso schwer, nach Hilfe zu fragen. Und dann ist da was, was du auf die Welt gebracht hast, was du wirklich mit allem, was du hast, schützen würdest. Und du hast Angst, dass irgendjemand das falsch macht. Du hast Angst, das abzugeben. Du hast auch Angst, dass das Kind andere nur vollbrüllt und die Freundin am Schluss nach Hause geht und sagt, ganz im Ernst, was hatten die für ein Kind? Das hat eine Stunde nur gebrüllt. Was ist denn das für ein Scheiß? Also das sind ja alles so komische Gedanken, die in einem Kopf da sind. Es gibt aber auch natürlich Frauen, zum Beispiel bei meiner Freundin Lisa, mit der ich das Buch geschrieben habe, die hatte diese Bedürfnisse nach Auszeiten gar nicht so doll. Mhm. Also die sind so, die hatte sehr früh einen sehr großen Kinderwunsch. Die haben dann irgendwie 3 Kinder in 2 Jahren bekommen, weil das 2 Zwillinge wurden. Und die sind da total drin aufgegangen. Und sie hat gesagt, mir wäre nie in den Sinn gekommen, zu sagen, ich gehe jetzt mal ein verlängertes Wochenende Yoga machen. Sagt sie, wollte ich nicht. War überhaupt nicht dran. Also bei uns war das anders. Wir haben uns sehr früh auch paar Auszeiten genommen, wo wir die Kinder dann zu meiner Mutter gebracht haben und das machen wir bis heute. Wir fahren einmal im Jahr zusammen alleine weg. Das stößt auch manchmal auf Unverständnis, dass sie sagen, wie kannst du das machen und traust du das deiner Mutter zu und hast du nicht Angst, dass die dich vermissen und wirst du die nicht vermissen? Auch das ist wieder, jeder hat so sein eigenes Bedürfnis. Die eigenen brauchen das mehr und sehnen sich danach und die anderen spüren das gar nicht so. Die sagen, nee, jetzt bin ich für dieses Kind da und jetzt stelle ich meine Bedürfnisse mal 2 Jahre zurück und wenn es dann in der Kita ist, dann lege ich wieder los. Das hat auch so jeder sein eigenes Tempo, ne?
Ich würde dir gerne mal eine Frage stellen, die ich mich zum Beispiel nie getraut habe, meinen Freundinnen zu stellen, die Kinder gekriegt haben. Aber das ist ja quasi auch der Sinn dieses Podcasts. Ja. Deswegen stelle ich dir jetzt mal diese Frage. Und zwar, ist es nicht manchmal auch langweilig mit besonders ganz kleinen Babys?
Tot
weil
langweilig.
Ich meine, wenn man das jetzt mal fies sagt, abgesehen davon, dass die halt so unfassbar süß sind und dass man die sehr liebt, die machen ja am Anfang noch nicht so schrecklich viel. Die schreien, die weinen, die essen, die schlafen, das war's ja am Anfang eigentlich. Und während man das bestimmt auch lange Zeiten immer genießt, stelle ich mir das manchmal auch schon ein bisschen, ganz weil man auch toll. So abgekapselt ist, gerade als Frau.
Ganz toll. Also natürlich ist auch dieser Wegfall mit dem beruflichen Umfeld ist ein Riesenthema, dass du dir denkst, alle gehen irgendwo hin, alle machen irgendwas und mein Tag ist immer das Gleiche. Und du hast total recht, ein Baby, mit dem kannst du dich nicht unterhalten. Es sagt nicht bitte, es sagt nicht danke, es sagt auch nicht toll, hast du das gerade wieder gemacht. So, das liegt eigentlich nur da, du rasselst ein bisschen neben dem und dann dreht sich's und denkst dir, wow, und das war's jetzt. Ich war auch unglaublich einsam, was nämlich lustig ist, weil man eigentlich, wenn man ein Baby hat, kaum noch alleine ist. Mhm. Aber einsam sein und alleine sein sind so 2 ganz verschiedene Paar Schuhe. Ich sage ja, man lernt sehr viel über sich selber. Ich habe gelernt, dass ich ganz schlecht alleine sein konnte, mit mir selbst sein konnte, weil wir natürlich gewöhnt sind, auch unheimlich schnell uns abzulenken, sei es mit dem Handy, sei es mit Freunden, sei es durch die Arbeit. Einfach mal nur da zu sitzen und mal nicht so wahnsinnig viel zu tun zu haben, ist ein ganz komisches Gefühl. Und natürlich brechen auch einige Freundschaften weg, weil halt alle arbeiten gehen und du bist zu Hause und wenn die abends ins Kino gehen, bist du müde und gehst ins Bett. Es ist tatsächlich nicht ganz einfach, Anschluss zu finden. Und da muss man sich radikal überwinden und andere Frauen anquatschen, ja. Also man denkt immer so, Gott, und die denkt, ich bin Stalker und die geht nach Hause und sagt, da ist wieder diese Verrückte, die fragt, ob ich mit ihr einen Kaffee trinken gehen will. Aber auch da ist es wieder alles nur das eigene Kopfkino, ja. Ich war immer ganz dankbar, ich habe mich dann ganz schlimm in diesen ganzen Babykursen angemeldet, weil ich einfach nur gedacht, ich muss andere Erwachsene sehen, sonst werde ich hier irre. Und da gibt's ganz viele Frauen, die findest du doof und da sagst du, okay, mit denen will ich keinen Kaffee trinken gehen. Aber wenn du Glück hast, gibt's da eben auch 1, 2, die du sagst, nee, die finde ich irgendwie nett. Und dann schiebst du halt zusammen und gehst zusammen Mittagessen und schon bist du nicht mehr so alleine. Mhm. Und das ist auch eine totale Überwindung. Auf der anderen Seite findet man auch, wenn man sich mal überwindet, nie wieder so schnell Anschluss, weil man immer ein Gesprächsthema hat.
Ich kann mir dann vorstellen, dass man dann das ein oder andere Mal vielleicht auch das Feedback, also dass man sich da tatsächlich drüber unterhält, ich komme mir dann vor wie ein Stalker und eine andere Mutter sagt dann, ja, ich hatte genau dieselbe Situation auch schon und habe aber auch einfach Leute angequatscht.
Genau.
Und ja, also man wird so ein bisschen aus dem eigenen,
man muss sehr aus der eigenen Komfortzone rausgehen,
ja.
Musstest du dir tatsächlich aktiv neue Freunde suchen? Das klingt wirklich so wie der alte Freundeskreis hatte keine Lust auf dieses Thema oder weiß ich nicht, waren da irgendwie raus aus diesem Kosmos und du hast dir dann aktiv Mami-Freundinnen gesucht oder wie war das?
Also damit heißt es nicht, dass mein alter Freundeskreis weg war, ne?
Ja.
Aber er war natürlich tagsüber nicht da, weil alle arbeiten gegangen sind.
Ja.
Und wenn du keine Lust hast, den ganzen Tag alleine zu sein, dann musst du dir neue Freunde suchen.
Ja.
Also wirklich richtig, ich habe mich angemeldet, habe mir die Leute angeguckt, habe mir angehört, was die so gesagt haben und gedacht, ach, die ist doch nett und die quatsche ich jetzt einfach an. Später, wenn die Kinder in den Kindergarten gehen, dann ergibt sich das ganz automatisch, weil du natürlich dich in der Garderobe triffst und dann anfängst zu quatschen, dann wollen die Kinder sich verabreden. Also dann geht das von ganz alleine, aber gerade in der ersten Babyzeit und wenn du keine Freundin hast, die gleichzeitig mit dir schwanger ist und das war bei mir beim ersten Kind so, ich war da irgendwie eine der ersten, dann glaube ich, dass du dir echt ein neues Umfeld suchen musst, um nicht zu vereinsamen.
Ich habe da auch mal direkt eine Anschlussfrage, nämlich apropos Freundschaften im, sagen wir mal, ersten Jahr nach der Geburt und wie sich das verändert. Was ich mich frage ist, man hat ja dann einfach dieses Kind, das das Leben so krass bestimmt und so krass verändert hat und das bestimmt halt so den Tagesablauf und ob es ihm gut geht oder nicht, beschäftigt einen so krass. Um es mal ganz krass zu formulieren, werden einem die alten Freunde in dieser Zeit nicht auch ein bisschen egaler? Weil das, was die so erleben an kleinen Alltagsproblemchen, mein Chef nervt gerade oder ich habe Streit mit meinem Freund oder irgendwas, das ist, was einem dann im Vergleich zu dieser großen lebensverändernden Sache dann doch nicht mehr so, also vielleicht ist es auch irgendwie, dass man in diesem Mami-Tunnel ist und man, weiß ich nicht, gerade super fokussiert auf dieses eine Ding ist, was gerade so das komplette Leben umgeschmissen hat. Ist das so, dass man nicht mehr so nach der Geburt offen, ja, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Also für mich trifft das eher so, sind einem die Themen, über die man vorher gesprochen hat, vielleicht vor der Schwangerschaft, auf einmal ein bisschen egaler, zumindest vielleicht im ersten Jahr.
Ich glaube, dass tatsächlich die Lebenswirklichkeiten schon sehr unterschiedlich sind. Ich kann mich schon erinnern, dass meine Freundinnen kamen, bei mir auf dem Sofa saßen und über irgendwas geredet haben und ich dachte mir, mein Gott, ey, das hören wir uns irgendwie auch schon seit 3 Jahren, wie dein Chef scheiße ist, ja? Dann kündige endlich und ich dann teilweise schon dachte, das, was du redest, ist gerade überhaupt nicht mehr wichtig für mich. Das ist schon so. Da liegt es aber an beiden Seiten auch wirklich ein bisschen Verständnis füreinander zu haben. Also meine Freundinnen haben dann schon auch darauf sehr geachtet, dass ich nicht anfange irgendwie erzählen, oh, und es hat sich gedreht und wie niedlich und jetzt gehen wir übrigens zum Babyschwimmen, sondern die haben dann schon gesagt, so, wir gehen jetzt nach Kreuzberg in die Kneipe und kein Babythema heute bitte. Ich war dann auch immer ganz dankbar. Ich habe auch bis heute noch ganz viel, also 2 kinderlose Freundinnen, in meinem Alter ist es ja dann jetzt auch schon wieder was ein bisschen anders, die über 40 sind, die bewusst keine Kinder bekommen haben, mit denen gehe ich heute ganz normal wieder aus und es ist alles so wie früher. Aber ja, Freundschaften verändern sich, es kommen neue hinzu, einige brechen auch weg. Auch das ist ein Thema, an dem man arbeiten muss. Ne? Also sich ein bisschen schon auch zusammenreißen, zu sagen, es ist für sie nicht interessant, dass mein Baby heute gegrunzt hat. Versuch dich auf was anderes einzulassen. Und trotzdem ist es natürlich schön, wenn kinderlose Freunde auch ab und zu sagen, und hast schon Kita-Platz, wie geht's denn dir? Wenn sie so ein bisschen auch teilhaben wollen. Es ist, ja, so ein gemeinsames auf eine Spur kommen.
Ja, genau. Also ich glaube, wenn beide das Gefühl haben, wir interessieren uns schon noch füreinander, für das Leben was des anderen. Für dich wichtig ist, genau, dann geht's wahrscheinlich, ne? Aber ja, also
wobei, da muss ich was sagen, ich habe eine Freundin, die also erst jetzt gerade ein Kind bekommen hat, mit der die Freundschaft so ein bisschen abgeflaut war in all meinen Babyjahren und sie mir immer sehr deutlich zu verstehen gegeben hat, dass sie das, was ich so durchlebe, irgendwie langweilig und blöd und öde findet und muttihaft. Und jetzt hat sie selber ein Kind bekommen und die hat mich neulich angerufen und gesagt, ich sag's nur ungern, aber ich würde gerne ein bisschen Abbitte leisten. Ich habe oft nicht gesehen, durch was du gehst. Ich habe oft nicht verstanden, was du mir erzählst und ich kann jetzt einfach sehr viel mehr nachvollziehen, was du so durchgemacht hast. Ja, und es tut mir leid, dass ich damals nicht so zugehört habe. Und da habe ich aber auch gesagt, so ist es. Na, also deswegen schmeiße ich nicht mit Steinen nach dir. Ich habe mir damals schon gedacht, wie wahnsinnig öde das für dich sein muss. Und das konntest du nicht nachvollziehen, jetzt kannst du es nachvollziehen, aber deswegen bin ich dir nicht böse und so ist es halt.
Ja. Ja, damit kann ich mich ganz gut identifizieren, weil ich muss sagen, ich glaube, ich gehöre auch so zu der Sorte Leuten, die halt mit Leuten, die Kinder haben, nicht so viel anfangen kann oder da leider nicht so empathisch sein kann, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mich interessiert es nicht so sehr und ich reagiere halt auch gar nicht auf Babys. Ich finde Babys sehr wirklich langweilig. Ich finde auch leider Babys zu 90% nicht sonderlich süß. Ich will die nicht hochheben so. Also wenn ich einen Hundewelpen sehe, raste ich aus. Aber so bei so einem Baby, also ich weiß dann wirklich nicht, was ich machen soll. Und deswegen finde ich auch solche Gespräche immer schwierig. Ich zwinge mich dann immer irgendwas zu fragen, aber eigentlich interessiert es mich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Es sei denn, es sind wirklich Leute, also wenn es jetzt meine Schwester wäre oder so, vielleicht schon, aber halt, ja, wenn es so Bekannte und Freunde sind, eher halt wirklich nicht. Und das ist halt auch sowas, ja, das, also deswegen habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen Bedenken, ob ich überhaupt selber mal Kinder haben will, weil ich mich in dieser Rolle nicht so sehe. Und ich habe vor allem auch ein Problem mit diesen Begriffen manchmal. Es fiel eben gerade schon dieser Begriff Mami-Freunde. Und das hört sich für mich so schrecklich an. Ja, weil es ist halt so verniedlichend. Ich bin eine erwachsene Frau von über 30. Ja. Ich will keine Mami sein, sondern wenn dann halt eine Mutter. Und das ist ja okay, wenn das Kind mich Mama nennt. Aber ich möchte nicht als Mami von der Gesellschaft gesehen werden. Und das finde ich so manchmal sehr schwierig, dass halt Frauen, das sind halt einfach mal erwachsene Frauen, dass die so in diesen ganzen, auch oft bei so Blogs und Instagram so immer so als Mamis verniedlicht werden und alles in diesen Pastelltönen gehalten ist und so. Und ich weiß nicht, wie siehst du das?
Mami-Freundin, hast du recht, das ist ein komischer Ausdruck. Ich sage es immer, das ist sozusagen eine Lebensabschnittsfreundin, ne, die ich in einem ganz speziellen Bereich meines Lebens kennengelernt habe. Ich fühle mich absolut nicht verniedlicht. Also mir geht's lustigerweise so, du hast recht, wir sind erwachsene Frauen. Manchmal ist es aber so, wenn ich zum Beispiel so zum Elternabend gehe, dass ich dann auf einmal mal denke so, und wann kommt meine Mama? Ne? Also so, dass ich immer denke, ach Gott, ich bin ja die, es geht ja um mein 9-jähriges Kind. Also das finde ich immer noch so ganz lustig. Also ich fühle mich absolut nicht niedlich. Ich habe eine Menge Verantwortung. Ich ziehe 3 Kinder groß, ich habe einen Job. Ich fühle mich in keinster Weise verniedlicht. Bei mir ist auch nichts pastellig, bei mir ist es nicht aufgeräumt. Meine Kinder tragen keine sandfarbenen Designer-Jeans. Bei uns geht's sehr normal zu. Du hast recht, viele Frauen vergessen sich darüber so ein bisschen und denken, gut, jetzt habe ich irgendwie meinen Soll erfüllt und jetzt gehe ich da völlig drin auf. Aber auch da denke ich immer, dann scheint es für die in dieser Zeit der richtige Weg zu sein. Ich bin ja immer sehr für Akzeptanz und jeder wird es schon so machen, wie er denkt, dass es für ihn selber gut ist, ja. Und jeder macht's und ich glaube auch, dass es jeder will es so gut machen, wie er es kann.
Hast du nicht das Gefühl, dass einem das, also gerade wenn du das so erzählst, so ich fühle mich überhaupt nicht niedlich und so und die meisten Frauen, die ich kenne, bei denen ist das eigentlich auch nicht so, wir haben super viel Verantwortung, wir sind halt noch genauso wie vorher, aber findest du es dann nicht gerade auffällig, dass das einem so ein bisschen dann medial übergestülpt wird, dieses Mami-Pastellige, oder ist dir das noch nie negativ aufgestoßen oder aufgefallen? Mhm. Wir bewegen uns ja auch so ein bisschen in diesem Medienkosmos, ja. Wo es halt auch darum geht, eben Müttern auch Hilfestellung zu leisten. Und so, und da ist das eigentlich schon so, dass einem das häufig begegnet, dass es immer die Mamis sind und irgendwie.
Das sieht man ja auch in Foren zum Beispiel. Das sieht man ja auch, wie sie sich gegenseitig bezeichnen oder ja. Die Kinder bezeichnen oder einen Schwangerschaftsbauch. Da gibt es so viele Begriffe, die mir jetzt leider gerade nicht einfallen. Aber es ist immer alles so total verniedlichend.
Ja, ja.
Und ich denke, oh Gott, benutzt doch normale Wörter.
Bitte. Ja, ja. Gut, das ist tatsächlich was. Ja, viele fangen dann sehr viel an, in Babysprache zu reden und alles ist voller Bärchen und Herzchen genau. Und Rüschchen. Bin ich halt überhaupt nicht der Typ dazu. Ich hatte einen tollen Job, bevor ich die Kinder bekommen habe. Ich bin jetzt irgendwie, stehe auf eigenen Beinen. Ich habe ganz viele Freunde. Ich habe eigentlich schon aus finanzieller Sicht keine Freundin, die nicht arbeitet, die sozusagen nicht noch einen Ausgleich hat, ein Korrektiv hat zu ihrem Leben zu Hause. Ich kann mit all den rosaroten Instagram-Profilen auch ganz wenig anfangen. Bin ich halt auch überhaupt nicht.
Ja.
Na, und ich glaube, das ist ja auch deine Freiheit zu wählen, was möchte ich sein, mit was für Leuten will ich mich umgeben und was will ich mir angucken. Und ich habe für mich entschieden, dass ich gewisse Leute mir nicht mehr so richtig angucke, weil ich immer denke, wie gibt es das, dass es da schon wieder so ordentlich ist? Und warum ist dieses Kinderzimmer so schön? Und warum ist das alles heil? Und warum streiten sich die Kinder nicht? Und warum hat die ständig gemachte Fingernägel? Ja, also man wird natürlich, man kann das sehen und ich denke, das gibt's doch nicht. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, einfach auf einen Folgenknopf zu drücken und zu sagen, nee, ich tue es mir einfach nicht mehr an. Ich schaue es mir nicht an.
Hast du denn im Gegensatz dazu das Gefühl, dass Mütter, die eben einfach zugeben, bei uns läuft es halt nicht immer rund, das Kinderzimmer sieht halt manchmal aus wie Sau, ich habe schon heute wieder irgendwie auf eine Art und Weise mit meinem Kind geredet, weil ich genervt war, die ich eigentlich selber nicht okay finde, keine Ahnung, solche Sachen. Yes. Glaubst du, dass das irgendwie, dass es da genug Frauen gibt, die sich trauen, das auch öffentlich auszusprechen oder ist das?
Ich glaube, da findet ein großes Umdenken gerade statt. Ja. In meinem Freundeskreis sind es alles keine Halbgöttinnen, ja, sind alles, die mal heulen und die sich im Badezimmer einschließen und gegen die Tür treten und die sagen, heute war ein Scheißtag und ich will nicht mehr und kann ich die irgendwo abgeben, die Kinder und mein Mann ist kacke und mein Job ist kacke und alles ist blöd. Aber ich glaube, auch solche Tage gibt es auch ganz bei allen Frauen, egal ob sie Kinder haben oder nicht. Es gibt nur mal gute Tage und es gibt eben mal nicht so gute Tage.
Ich glaube auch, da gibt es irgendwie so gerade so 2 Parallelentwicklungen. Man sieht zum einen immer mehr so diese ehrlichen Berichte und auch ganz ehrliche Fotos von Frauen, ja. Wie sie wirklich nach der Geburt aussehen und so weiter und wie halt so ein normaler Alltag eben abläuft. Und andererseits eben diese ganzen perfekten Instagram-Mütter, wo es wahrscheinlich dann im Hintergrund auch nicht immer so aussieht. Aber trotzdem gucke ich mir das auch an und denke mir, wow, ich habe kein Kind und meine Wohnung würde niemals so perfekt aussehen. Ich wüsste gar nicht, woher ich die Zeit nehmen sollte, ständig so viel sauber zu machen und aufzuräumen.
Wobei und ich finde halt, also diese Ehrlichkeit finde ich super und ich bin auch immer für große Ehrlichkeit. Man darf nur eine Sache nicht machen, man darf auch nicht so ein Miesepeter werden. Ne? Mhm. Also ich weiß, meine Schwester hat vor 3 Jahren das erste Kind bekommen und die hat zu mir gesagt, wenn ich sage, dass ich schwanger bin, sagt eigentlich keiner, wow, super, sondern sagen alle, oh, schlaf nochmal, du kannst bald nicht mehr schlafen und alles wird anders und jetzt wirst du bald fett. Und dann dein Mann findet dich sowieso irgendwann doof und im Job bist du auch raus. Hat sie gesagt, meine Güte, ja, irgendwie Warum sagt eigentlich keiner, wow, das wird eine ganz spannende Reise, auf die du gehst und du wirst ganz viel lernen und du kriegst ein Kind und das wird dich, du hast das große Glück, dieses Kind zu begleiten. Ich sage immer, wir sind auch durch jedes Kind, das wir auf die Welt bringen, kannst du Zukunft mitgestalten. Das ist ja eine Wahnsinnsaufgabe, ja. Warum sagt das eigentlich keiner? Warum macht keiner dir Mut? Warum sagt keiner, ja, es wird ein bisschen anstrengend und du wirst dich viel durchwurschteln, aber es wird auch ganz, ganz, ganz viele tolle Momente geben. Und meine Kinder sind jetzt so ein bisschen größer und ich muss auch sagen, es wird alles leichter, wenn die so ein bisschen größer werden. So geht es mir auf jeden Fall. Es sind ganz, ganz viele Sachen, wo ich sage, die haben mich so wachsen lassen. Die haben mein Leben so reich gemacht. Die machen mich so tief glücklich. Die hätte ich so nie gespürt, hätte ich die drei nicht. Und ich habe auch nicht geschlafen und ich hatte auch eine Scheißgeburt. Ja, und wir fanden uns als Paar auch mal irgendwie zwischendrin nicht so doll. Und trotzdem ist da was, was irgendwie größer ist als das, was ich bisher alles erlebt habe.
Das ist doch mal ein feines Abschlusswort, würde ich sagen. Also trotz aller möglicherweise beängstigenden Dinge, die da mit einem passieren, trotzdem einfach mal wertschätzen. Das ist auch eine gute Sache. Das kann man auch sehr, sehr genießen.
Absolut. Und es ist und ein großes Glück
man,
auch.
Man sollte innehalten ab und zu und sich das auch nochmal ins Bewusstsein rufen.
Wir bedanken uns auf jeden Fall bei dir, dass du uns unsere schonungslos ehrlichen Fragen
sehr
beantwortet
gerne.
Hast. Wir machen jetzt einen kurzen Break. Wir sagen dir dann nochmal richtig schön Tschüss und machen danach mit unseren Forumsperlen weiter. Diana, du guckst schon wieder so.
Möchtest Nein, du noch Mann. Was hinzufügen? Hör auf, irgendwas in mein Gesicht.
Diana guckt mich heute sehr erwartungsvoll an. Ich wünschte, man könnte es sehen über den Podcast. Okay, dann machen wir jetzt an dieser Stelle den Break und hören uns gleich wieder.
Desired. Forumsperlen.
So, legen wir los mit unserer neuen Lieblingskategorie. Wer möchte denn anfangen? Jemand möchte? Jemand? Nein? Wenn keiner möchte, ich bin sehr gespannt, wie ihr meinen findet.
Ja, dann.
Darf ich?
Hau rein, Susi.
Richtig geil. Okay, also ich habe mir eine Perle rausgesucht, die bisher meine absolute Lieblingsperle ist. Und zwar vom Beichtstuhl, vom Desired Forums Beichtstuhl. Und ich möchte euch einfach mal das Thema vorlesen und dann möchte ich wissen, viele Reaktionen, aber drei halt Richtungen, die diese Reaktion ging. Ich möchte gerne wissen, welche das sind. Ich lese vor. Wie gesagt, Beichtstuhl. Eigentlich bin ich ziemlich normal, habe einen Job, eine hübsche Wohnung und einen lieben Freund, aber ein kleines Geheimnis habe ich doch. Schon seit einiger Zeit halte ich mir einen sehr devoten Mann als Sklaven, der nur dafür da ist, mir allerlei lästige Pflichten abzunehmen, putzen, einkaufen, waschen, bügeln und an dem ich so meine Launen auslassen kann. Es läuft so, dass ich ihn kontaktiere und er dann sofort für mich springen muss, was deshalb funktioniert, weil er Single ist und Freiberufler, bla bla bla. Und daher kann er auch um 3 Uhr nachts raus, um mir Schokolade zu bringen. Er genießt meine Gemeinheiten, auch wenn ich manchmal glaube, dass ich schon sehr hart zu ihm bin und ihn echt nicht gut behandle. Ich sage ihm echt beleidigende Dinge, lasse ihn demütige Dinge tun, in peinlicher Klamotte durch die Stadt laufen zum Beispiel, ganz in Pink. Allerdings muss ich betonen, dass er das freiwillig tut und ich nichts mit ihm hier habe. Naja, nun wisst ihr es, lieber Gruß. So. Das war der Beichtstuhl, das war das Geständnis. Was glaubt ihr, wie die Leute reagiert haben?
Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute erstmal skeptisch sind, dass das sowas nicht Sexuelles ist. Also ich habe da zwar schon öfter von gehört, dass das tatsächlich gibt, so, ne, so Sklaven, die wirklich nur draufstehen, einfach nur benutzt zu werden, ohne dass das so ein SM-Ding ist. Weiß nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sich viele Frauen denken, so auch, ja, wäre nice, sowas auch zu haben.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben ganz viele geschrieben, ach, du hast es aber gut, ich glaube, so einen schaffe ich mir auch an.
Ja, richtig. Tatsächlich hat sich nämlich keiner ganz deep gefragt, wie da gibt's keine sexuelle Connection oder so. Die Reaktionen waren vielmehr, geil, ich möchte auch so einen haben, ja. Nie mehr Hausarbeit. Das zweite war, sie soll es doch bitte unbedingt ihrem Freund sagen, weil das ist ja nicht cool, sich so einen Sklaven zu halten. Und das dritte waren Erfahrungsberichte von zwei weiteren Personen, die nämlich auch einen Sklaven sich halten, die ich doch bitte auch ganz kurz noch anreißen möchte. Und zwar, da kann ich dir nur gratulieren, ich wohne mit meiner Freundin in einer sehr großen Wohnung zusammen und wir machen das schon seit Jahren so wie du. Sehr praktisch und vor allen Dingen äußerst billig. Unser Putzsklave macht natürlich absolut nur das, was wir wollen und wir lassen ihn auch ziemlich heftig für uns schuften. Wünsche hat unser Sklave nicht zu haben, wir haben sehr schnell auch einen richtigen Strafkatalog eingeführt, wenn uns etwas nicht passt. Und wir sind bei Strafen
ja
absolut
toll.
Nicht zimperlich. Er gehorcht, ist absolut unterwürfig und nicht nur zum Putzen und Bedienen zu gebrauchen. Er lackiert inzwischen perfekt unsere Zehennägel und ist sogar als Masseur sehr gut zu gebrauchen.
Das klingt wirklich herrlich. Das möchte ich mir auch so einen anschaffen.
Aber ich glaube, das ist wirklich nicht so schwierig. Also ich glaube, das Angebot, ich weiß nicht, ob es so viele Frauen gibt, die da auch drauf stehen, aber gerade so Männer, die Bock auf solche Tätigkeiten haben, gibt es tatsächlich öfter. Ich habe das auch mal in einem anderen Podcast gehört und der ist auch immer sofort dabei, selbst wenn die Freunde dann irgendwie umziehen oder so, macht er dann die Umzüge für die auch so komplett alleine. Total krass.
Wow. Also das scheint was zu sein, was wir vielleicht mal für uns entdecken sollten. Denn wie gesagt, es gab noch eine zweite, die geschrieben hat, das ist sehr interessant. Hätte nie gedacht, dass es so viele Diener gibt. Ich habe auch einen. Wenn ich Hasili rufe, kommt er sofort und freut sich mir meinen Gefallen, meinen Wunsch zu erfüllen. Mir macht es Spaß, ihm macht es Spaß. Also ist doch alles okay.
Ja, nun ja, das ist halt das Schönste daran, dass es denen auch Spaß macht. Und ich bräuchte wirklich dringend jemanden, der mir öfter mal die Bude aufräumt. Also wenn ihr da draußen das hört und Bock da drauf habt, also ich würde auf jeden Fall...
Oh Gott, jetzt kommen, glaube ich, sehr viele creepy Nachrichten in unser Postfach.
Wo seid ihr da draußen?
Die E-Mail-Adresse, Podcast.
Desired.de.
Bitte nur ernst gemeinte.
Bitte nur ernst gemeinte Anfragen an Diana richten. Danke.
Chiffre-Nummer.
Ich würde übrigens auch einen nehmen. Danke. Susi. Danke. So, ich bin sie los. Ich freue mich sehr. Jetzt seid ihr dran.
Herrlich. Also ich könnte ja als nächstes machen. Ich würde euch raten lassen, anhand der Überschrift erstmal, worum es geht.
Ja.
Und dann später, wenn ich auflöse, wäre es auch schön, weil das ein Problem ist, das, glaube ich, einen Ratschlag gut gebrauchen könnte, auch wenn es jetzt schon ein bisschen verjährt ist. Ich lasse euch erstmal anhand der Überschrift raten.
Okay.
Die Überschrift lautet: Muss ich meinem pubertierenden Sohn widerstehen mit seinen Ansichten als Mann?
Muss ich seinen Ansichten widerstehen?
Muss ich meinem pubertierenden Sohn widerstehen mit seinen Ansichten als Mann.
Das klingt super seltsam. Also ich hoffe sehr, dass da das falsche Verb verwendet wurde, weil muss ich meinem Sohn widerstehen, klingt irgendwie sehr falsch.
So wrong.
Als Mann, was gibt's denn? Als Weihnachtsmann?
Nee. Ich glaube, das geht schon wirklich in die perverse Richtung, kann das sein?
Also das mit dem Punkt ist, glaube ich, eher als dramatische Pause gemeint und nicht als...
Ach so, man soll gar nichts einsetzen.
Man nichts einsetzen, aber ihr müsst raten anhand der Überschrift, was meint sie denn damit oder was könnte das Problem sein?
Aber es ist eine Frau.
Das ist eine Frau, genau.
Muss ich meinem Sohn widerstehen als Mann?
Mit seinen Ansichten als Mann.
Mit seinen Ansichten als Mann. Das mit den Ansichten verwirrt mich total.
Ja, vielleicht geht es auch wirklich eher um politische Ansichten. Aber das Widerstehen klingt halt so nach halt so Lust und irgendwie.
Also da geht es um irgendwas. Also ich glaube fast, dass es nicht darum geht, weil es zu offensichtlich ist. Aber dann wäre ich verwirrt. Also dann wüsste ich wirklich nicht weiter.
Okay, gib einen ultimativen, endgültigen Tipp ab. Nina verzieht das Gesicht.
Das Kopfkino ist gerade richtig am Laufen.
Ja, vielleicht geht es aber doch um das Offensichtliche. Ja, vielleicht steht da auf irgendwelche Pornos oder so.
Die Mutter, irgendwas, Inzest, wir wissen, der Trend besteht. Bitte klär uns auf, ich will gar nichts mehr sagen.
Okay. Hallo, bin alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Ich habe letzte Woche unser Bad umbauen lassen. War alles ziemlich viel Dreck und Stress. Die letzten paar Tage wohnten wir bei meiner Schwester, da kein Wasser zur Verfügung war und man konnte das Bad auch nicht betreten. Nachdem ich ein bisschen was Modernes und Flippiges wollte, habe ich Fliesen in Weiß matt genommen und ich habe mir unbedingt eine pinke Toilettenschüssel eingebaut. Passend dazu einen rosafarbenen Teppich und hellblaue Handtücher. Als wir heute heimkamen, hat mich mein Sohn gefragt, ob ich spinne, so eine schwule Toilette genommen zu haben. Okay, ich lese das nochmal vor. Als wir heute heimkamen, hat mich mein Sohn gefragt, ob ich spinne, so eine schwule Toilette genommen zu haben.
Viel besser, Diana, ja. So professionell.
Ich kann das nicht vernünftig vorlesen. Okay, wir müssen das gleich nochmal zusammenschneiden.
Ja, dann wirklich, soll ich es vorlesen? Soll ich es versuchen?
Nein!
Ich muss mich nur einmal kurz auslachen. Okay. Oh Gott. Ich lese einfach vor.
Ja, okay. Ich lese einfach vor.
Das ist mein Tipp für dich.
Wenn man sich da auch erstmal reingesteigert hat. Als wir heute heimkamen, hat mich mein Sohn gefragt, ob ich spinne, so eine schwule Toilette genommen zu haben und dass er dort nicht aufs Klo geht. Er sei schließlich kein Schwuli. Ich kann das nicht verstehen. Der Super-GAU war dann, als ich ihn erwischt habe, dass er ins Waschbecken gepinkelt hat, sogar bei nur angelehnter Badtüre. Er hat zu mir gesagt, ich soll die Toilette gegen eine weiße tauschen, aber das werde ich nicht tun. Hat eine Menge Geld gekostet alles. Würdet ihr euch von eurem Sohn unterkriegen lassen?
Ich dachte wirklich, es geht in die sexuelle Richtung. Ich bin jetzt gerade fast schon enttäuscht, weil du so lachen musstest.
Ja, aber ich finde, sie sollte sich auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen. Ich finde, das klingt so nach so Next-Level-Homophobie, als würde der Junge vielleicht sogar selber seine eigene Homosexualität irgendwie verdecken wollen. Oder als hat er auf jeden Fall so ein Problem mit seiner eigenen Männlichkeit. Also das
ja, das ist, glaube ich, also ich glaube, man kann sagen, dass das vielleicht irgendwie eher so ein Männlichkeitsproblem ist, weil ich meine, wie kommt man darauf, dass es einen schwul macht, wenn man in eine pinke Toilette reinsprüht?
Ja, ja. Also da.
Also das, ich finde, das ist das eigentliche Problem. Der Mutter geht es ja jetzt darum, ob sie vielleicht wirklich doch nochmal sich Gedanken darüber machen sollte, die Toilette auszutauschen. Ich finde, die sollte eher mal sich mit ihrem Sohn über dessen Homophobie unterhalten.
Ich würde eher dafür sorgen, dass das Waschbecken auch rosa wird.
Ich wollte gerade sagen, oder den Klodeckel gegen so ein Delfin drauf, so ein blau mit so, oder alles rosa machen.
Ich bin also
und den Klodeckel schwarz.
Ich bin auch so ein bisschen, muss ich sagen, ich finde, also rosa Toilette geht gar nicht. Da kann ich schon echt verstehen, dass er lieber ins Waschbecken pinkelt. Das ist ja hässlich wie die Nacht. Also ich bin dafür, sei mal ein bisschen weniger homophob, junger Mann, aber pinkel ruhig weiter ins Waschbecken. Das ist mein Rat. Ist nicht das, was die Mutter hören will, aber ist so.
Wow, okay. Schön, wie du ehrlich zu deiner Meinung stehst.
Würdet ihr das nicht machen?
Naja, Entschuldigung. Das ist als Frau ja ein bisschen schwierig, aber ich kenne sehr viele Männer, die alle schon mal ins Waschbecken gepinkelt haben.
Dann ist es aber auch ein größeres Zeichen des Widerstandes, wenn man das dann als Frau macht.
Ja.
Wenn man sich die extra Mühe macht.
Diana steht immer in so einem 180-Grad-Winkel am Waschbecken.
Es gibt ja so eine Urinella dafür.
Ja,
oder auch andere Urinella. Marken.
Ich habe es noch nicht an einem Waschbecken ausprobiert.
Tja, dann wissen wir, was wir demnächst tun werden, ne?
Ja, wir werden einfach hier auf der Arbeit mal die Toiletten gegen pinke Toiletten austauschen lassen und dann kann Nina ans Werk schreiten.
Ja, aber da müssen die Waschbecken ja auch sehr niedrig hängen. Also, ja, das ist nicht so einfach.
Dazu demnächst Tritthocker. Eine eigene Podcast.
Ja, genau. Die pinkelt man als Frau am besten ins Waschbecken.
Ja. Okay, ja, ich habe auch noch eine Perle und ich habe auch noch ein kleines Ratespiel, weil mich so direkt so die Überschrift schon irgendwie gecatcht hat. Der Titel heißt, ich verabscheue den Punkt, Punkt, Punkt von meinem Freund. Ich weiß nicht, ob das eine Sünde ist oder nicht, aber ich finde den Punkt, Punkt, Punkt von meinem Freund so eklig, dass mir schon die Gänsehaut kommt, wenn ich nur dran denke. Ich habe ihm das noch nie gesagt. Rest das mal weg, sonst wird es zu offensichtlich. Dann schreibt sie noch, ich finde, lieber nicht. Oh, mir tut das so leid.
Bauchnabel. Also wir sollen das Punkt, Punkt, Punkt erraten, ja, ne, was genau da steht. Okay, dann ist Penis auch wieder zu offensichtlich.
Ja, es ist nicht der Penis. Großer Zeh. Fuß. Bauchnabel.
Das ist bestimmt was total Normales. Ich finde den, was, wie, großen?
Stand ich finde
großen?
Den, nee.
Den? Stand da was von groß?
Ja. Nein.
Ich finde den Augapfel. Ich finde
den Hund. Den Hund von meinem Freund.
Oh, vielleicht doch nichts im Körper.
Ja, verdammt. Okay, ich lese auf. Ich habe ihm das noch nie gesagt, aber ich hasse es, wenn er zum Kuscheln an meine Beine kommt und sich immer so freut, wenn ich zu ihm in die Wohnung komme.
Ja,
ich finde
den
so abscheulich. Oh, mir tut das so leid für den Hund und auch meinen Freund.
Ah, ich hatte recht.
Oh, der arme
ja,
Hund.
Ja, kann ich gar nicht nachvollziehen. Also ich finde selbst jeden stinkigen Hund nicht abscheulich.
Die soll sich doch einfach auf irgendeine pinke Toilette verziehen.
Vor allem auch seltsam, dass sie ihn zugleich verabscheut, aber ja trotzdem noch so viel Empathie hat, dass es ihr so mega leid tut. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht stinkt er halt einfach wahnsinnig.
Ja, es gibt ja einfach Leute, die mögen keine Hunde. Das soll es ja auch geben.
Gehörst du dazu?
Nein.
Okay. Das klingt gerade ein bisschen.
Was denkst du denn von mir? Ich bin doch nicht gestört.
Nee, du pinkelst nur im Waschbecken.
Ja, aber das ist ja nicht so schlimm, wie Hunde nicht zu mögen.
Ja, das stimmt. Okay. Dann haben wir uns super awkward beenden jetzt unsere Forumsperlen. Ich finde, unsere Auswahl war sehr illustre, war sehr schön. Ich bedanke mich nochmal im Namen von uns dreien bei Katharina, die uns heute sehr viel über Schwangerschaften und Kinder erzählt hat und uns gewisse Ängste genommen hat damit. Und empfehle natürlich nochmal ihr Buch Wow Mom, der Mama-Mutmacher fürs erste Jahr mit Kind. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns, schreibt uns gerne Feedback und hinterlasst Kommentare. Wir freuen uns sehr darauf und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.